Fleischer.
Oh, etwas lauter. Das war nur ein Test. Ich habe eine Frage an euch. Na? Ich glaube, ihr müsst nochmal starten. Die Presse will noch nicht so. Also, ich habe eine Frage an euch. Immer noch nicht. Jetzt haben wir es. Gut. Welches ist die erste Frage, die im Alten Testament gestellt wird, und welches ist die erste Frage, die im Neuen Testament gestellt wird? Wenn ihr genau aufgepasst habt, die Lesung hat eigentlich die erste Frage im Alten Testament schon eben, André. Genau. Wo bist du? Jetzt wird's etwas schwieriger. Erste Frage im Neuen Testament. Die erste Frage, die im Neuen Testament gestellt wird. Nein. 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 Wo ist der König? Wo ist der König? Interessant ist, diese Frage, wo bist du? Das ist die Frage, wo der verlorene Sünder ist. Wo ist der König? Das ist die Frage nach dem Retter der Sünder. Das fand ich so toll, dachte, das ist ein wunderbarer Einstieg für diese neue Predigtreihe, die wir haben. Wenn wir uns nun die vier Fragen anschauen, die Gott an Adam und Eva stellt, drei Fragen an Adam und eine an Eva, dann wird uns deutlich, dass das grundlegende Fragen sind. Gott fragt Adam, wo bist du? Das ist die Frage nach dem Standort. Er fragt Adam, wer hat dir gesagt, oder frei übertragen, auf welche Stimme hast du gehört? Das ist die Frage nach der Autorität, auf die wir hören. Und die dritte Frage, die Gott an Adam stellt, ist, hast du nicht gegessen? Das ist die Frage nach dem konkreten Vergehen. Und die vierte Frage stellt Gott an Eva, warum hast du das getan? Die Frage nach dem Grund. Und ich denke, dass diese Fragen, die Gott damals an Adam und Eva gestellt haben, es nicht das letzte Mal waren. Gott stellt diese Fragen auch an uns Menschen bis heute. Die Bibel erzählt uns mit vielen Beispielen, Geschichten, Varianten, wie Gott uns Menschen mit diesen Fragen konfrontiert. Sind wir bereit, uns von Gott fragen zu lassen? Sind wir bereit, seine Fragen zu hören, seine Fragen ernst zu nehmen? Sind wir bereit, dass wir uns von ihm zur Einkehr und Umkehr bewegen lassen? Gott stellt diese Fragen, um dir die Möglichkeit zu geben, die Gelegenheit zu geben, deine Karten offen auf den Tisch zu legen. Nichts zu beschönigen. Mit diesen Fragen zielt Gott darauf, den Menschen, also dich und mich, zur Besinnung, zur Einkehr zu führen und im besten Fall zur Einsicht. Mensch, wo bist du? Das ist die zentrale Frage, die Gott uns stellt. Mensch, wo bist du? Wo stehst du? Wo bist du hingekommen? Wo hast du dich versteckt? Gott sieht, wo wir hingekommen sind und sucht nach uns. Dabei entdeckt er schon die ersten Menschen, denen seine Suche gilt, beim Spiel. Er entdeckt sie, wie sie miteinander und mit ihm spielen. Weißt du, was Adam und Eva spielen? Weißt du, wie die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen heißen? Sie heißen Mogeln, Verstecken und Schwarzer Peter. Also, Predigtthema, die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen, Mogeln, Verstecken, Schwarzer Peter. Das erste Spiel, Mogeln. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es geht darum, wer die eigenen Karten, die ausgeteilt wurden, zuerst losbekommt. Einer fängt an, legt seine Karte verdeckt auf und dann wird gezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Er darf dabei von den anderen Spielern jederzeit unterbrochen werden. Gemogelt! Dann wird die Karte aufgedeckt. Wenn sie falsch ist, muss derjenige, der die letzte Karte gelegt hat, den ganzen Stoß an Karten nehmen. Also stimmt die gelegte Karte nicht mit der angesagten Zahl überein, dann muss der Spieler, der gemogelt hat, die ganzen Karten nehmen. Adam und Eva befinden sich im Paradies. Der Teufel in Gestalt einer Schlange tritt auf. Er lädt zum Spielen ein. Er spielt mit Adam und Eva Mogeln. Was Gott gesagt hat, wird interpretiert, verdreht und ersetzt. Die erste Behauptung des Teufels ist, Gott hat es ganz, ganz anders gemeint. Es fängt ganz harmlos an. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, überlegt doch, ob Gott es so gemeint haben kann. So ist doch Gott nicht. Sollte er denn so eng und verbohrt sein, euch das Beste vorzuenthalten? Sollte er immer nur Grenzen setzen und Verbotstafeln aufstellen? Lasst uns doch einmal darüber diskutieren, wie Gott das wirklich gemeint hat. Für jedes Bibelwort gibt es ja auch unterschiedliche Auslegungen. Gottes Wort wird in Frage gestellt, Gottes Gebot wird relativiert. Die Heilige Schrift soll keine Autorität und Verbindlichkeit mehr haben. Die zweite Behauptung: Gott meint es nicht gut mit euch. In unserem Text heißt es in 1. Mose 3, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Gott will euch kurz halten, damit ihr Menschen ihm nicht über den Kopf wachst. Es gäbe noch so viel mehr, das ihr wissen könntet. Es gäbe noch so viel, das ihr erleben könntet. Nehmt euer Leben doch selbst in die Hand. Greift zu und holt euch, was euch angeboten wird. Der Teufel sät Misstrauen gegenüber Gott in unser Herz. Da erlebst du vielleicht Dinge, die du nicht verstehen kannst und du hörst die Stimme: Ein Gott, der das alles zulässt, kann doch nicht gütig sein. Da siehst du, was alle tun und du hörst die Stimme: Das, was alle tun, kann doch nicht schlecht sein. Gut ist doch, was befriedigt und glücklich macht. Ein Gott, der das verbietet, kann doch nicht gütig sein. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Die Mogelkarten werden nacheinander ausgespielt. Es heißt dann von Eva: Sie sah, sie nahm, sie aß, sie gab. Alles läuft wie von selbst. Wir müssen Gottes Wort ernst nehmen. Eva versucht es. Sie hätte weitermachen müssen. Gemogelt! Das stimmt doch gar nicht, dass wir von keinem der Bäume essen dürfen. Wir dürfen von allen essen, nur nicht von dem Baum in Mitte des Gartens, dem Baum der Erkenntnis. Nur durch die Wahrheit kann die Lüge entlarvt werden. Gottes Wort muss gelten. Jesus selbst hat es so gemacht. Als er vom Teufel in der Wüste versucht wurde, hat er den teuflischen Versuchungen wie durch Gottes Wort widerstanden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen und du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wir müssen Gottes Wort ernst nehmen und wir müssen Gottes Güte sehen. Eva versucht es. Sie hätte weitermachen müssen. So ist doch Gott nicht. Das stimmt. Alles wurde uns geschenkt. Nur an dieser einen Stelle müssen wir vorsichtig sein. Gott will, dass wir uns fernhalten von dem, was uns kaputt macht, was uns den Glauben nimmt. Bei Gott haben wir es so gut. Wir nehmen alles aus seiner Hand und danken ihm dafür. Und wir müssen sie immer wieder anschauen. Die vielen Bäume an der Straße unseres Lebens, von denen wir gegessen haben. Gott ist gut. Er nimmt uns die Sorgen ab. Er sorgt für uns und versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Wie heißen all die Früchte, die uns in dieser Woche die wir dankbar pflücken durften? Wollen wir mal Lüge und Wahrheit gegenüberstellen? Die Lüge: ich kann sündigen ohne schlimme Folgen. Wie sieht die Wahrheit aus? Was ich heute entscheide, hat Folgen. Was ich sehe, das ernte ich. Unrecht bereitet nur begrenzte Zeit Vergnügen. Das Böse fordert einen verheerenden Preis. Ausnahmen gibt es nicht. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich. Die Lüge: ganz so schlecht handle ich doch gar nicht, ne? Nach dem Motto: so schlecht bin ich doch gar nicht. Jeder Ungehorsam, sagt die Wahrheit, ist Rebellion gegen Gott und zerstört mich und eventuell auch andere. Keine Sünde ist zu klein. Ne? Wir machen da ja oft Unterschiede. Das ist eine kleine Sünde, das ist eine große Sünde. Für Gott macht das eigentlich gar keinen Unterschied. Alles ist Sünde. Was ich getan habe, kann Gott nicht vergeben, meinen viele Menschen. Wahrheit ist: der Tod von Jesus ist genug, um alles Böse auszulöschen, das ich getan habe. Keine Sünde ist so schwer, dass Gott sie mir nicht vergeben könnte. Gottes Bereitschaft, mich anzunehmen, ist größer als jede Sünde, die ein Mensch begehen könnte. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich auch dann gerettet, wenn ich falle. In Jesus bin ich immer vollkommen gerechtfertigt. Also die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen: erstens mogeln, zweitens verstecken. Einer oder mehrere verstecken sich. Einer steht da, hält sich die Augen zu, zählt langsam auf 10 und läuft dann los, um die anderen zu suchen und in ihrem Versteck zu finden. In unserem Text heißt es: und sie, Adam und Eva, hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als er Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: wo bist du? Und er sprach: ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Adam und Eva benehmen sich wirklich wie die ersten Menschen. Sie spielen mit Gott Verstecken. Als sie Gott hören, wie er im Garten unterwegs ist, gehen sie in Deckung, wie Ertappte, und lauern mit Herzklopfen, was nun passiert. Der Geber aller Gaben erfreut sie nicht mehr, sondern jagt ihnen Angst, ja Schrecken ein. Adam und Eva machen sich hastig Schürzen. Mit einem Feigenblatt versuchen sie, ihren Fehltritt zu bemänteln. Sie verstecken sich nicht nur vor Gott, sondern schämen sich auch voreinander. Sie wollen nicht mehr nackt, nicht mehr bloß sein vor dem anderen. Mit der Offenheit ist es vorbei. Die Gemeinschaft untereinander ist zerstört. Es wird genau überlegt, wie man dem anderen begegnet, was man ihm sagt, was man besser verschweigt, was man ihm zeigt und was man tunlichst verbirgt. Und dann ruft Gott: Adam, Mensch, wo bist du? Aus dieser Frage ist sein Schmerz, Gottes Schmerz herauszuhören. Das Weinen Gottes um sein liebstes Geschöpf. Gott sehnt sich nach dem Werk seiner Hände, nach dem Menschen, den er geschaffen hat. Er sehnt sich nach dir und mir. Der ehrlichste Augenblick in der Geschichte ist, wo die beiden getarnt und versteckt mit dem schlechten Gewissen hinter dem Gebüsch stehen. Und jeder weiß, ich und ich allein bin es, der jetzt gemeint ist, wenn Gott ruft: Adam, Mensch, wo bist du? Ich und ich allein bin des Gerichts schuldig. Ist es denn zu viel verlangt, jetzt hinter dem Gebüsch hervorzutreten? Für Adam und Eva vielleicht schon. Denn wie hätten sie Gott begegnen können mit ihrer Schuld? Aber nicht für dich und mich. Wir haben eine Grundlage. Für uns ist unser Herr Jesus Christus gestorben, der alle Schuld auf sich genommen hat. Das heißt, ich kann mich Gott stellen. Ich kann aus dem Versteck heraustreten und komme zu ihm und sage: Ich armer, unglücklicher Mensch, ich habe dir Leid und Kummer gemacht. Ich habe die Nägel zu deinem Kreuz geschmiedet. Ich habe die Balken deines Kreuzes gehobelt. Ich habe dich dreimal verleugnet. Ich habe dich nicht besucht, als du gefangen warst, und habe dir keinen Becher Wasser gereicht, als du durstig warst. Und dann sehe ich die anderen, wie sie hervortreten aus dem Gebüsch, einer nach dem anderen. Der Zöllner, die große Sünderin, Petrus nach dem wunderbaren Fischzug und Paulus, der die Christen blutig verfolgt hat. Ich darf hervortreten und ehrlich sein vor mir selbst, vor Jesus und auch vor anderen. Im Garten Eden waren zwei Menschen, die sich verteidigten, weil sie Gott als ihren Angreifer sahen. Wo Jesus Christus ist, da wird alles anders. Da ist mein eigenes Gewissen, das mich verklagt, und Jesus Christus ist mein Verteidiger. Und weil er dieser Verteidiger ist, brauche ich mich nicht mehr zu verteidigen. Ich brauche mir auch keine Illusion mehr über mich selber zu machen. Und dann lasse ich mir von Jesus sagen: Ich habe die Fetzen deiner verfehlten Lebensgeschichte an mein Kreuz geheftet. Mich interessiert es einfach nicht mehr, was du hinter dir hast. Mich interessiert nur noch, was ich aus dir machen will. Verklage dich nur selbst, aber vertraue dann darauf, dass ich zu dir halte. Auch und gerade dann, wenn du dich selbst verachten musst. Wenn man für jemand stirbt, dann gibt man ihn nicht mehr her. Adam und Eva, ein Pärchen, spielt Verstecken. Wir alle haben unsere Heimlichkeiten und spielen Verstecken. Adam und Eva versteckten sich unter den Bäumen des Paradieses, weil sie gesündigt haben und nun die Strafe Gottes fürchteten. Da werden heute manche vielleicht müde lächeln und sagen: Nee, Angst vor Gott, da habe ich doch nicht. Warum sollte ich mich vor ihm verstecken? Wenn er etwas will, dann kann er sich ja bei mir melden. Wer sich so selbstsicher gibt, erweckt den Eindruck, In seinem Leben liege alles offen zutage. Er brauche keine Heimlichkeiten, er brauche keine Verstecke. Wahrscheinlich aber gehört diese Selbstsicherheit schon mit zu der Rolle, die er spielt. Vielleicht gar zu der Maske, die er sich aufsetzt, um damit keinen hinter den Kulissen seines eigenen Lebens schauen zu lassen. Ich behaupte, jeder von uns kennt Zeiten und Situationen in seinem Leben, die er sorgfältig vor anderen verheimlicht. Warum tun wir das? Weil wir genau spüren, was ich jetzt mache, ist eigentlich in Gottes Augen nicht richtig. Wenn wir uns ehrlich fragen, was in unserem Leben heimlich geschieht, wo wir uns bewusst vor anderen verstecken oder abschirmen, dann wird der Grund dafür fast immer in unserer eigenen Schuld, in unserer Schwäche und unserem Versagen liegen. Unsere Stärken und unsere Erfolge, die sollen die anderen ruhig mitbekommen. Aber dass mir manchmal zum Heulen zumute ist, dass meine Eltern dauernd in Streit leben, dass ich mit meiner Sexualität nicht klarkomme, dass ich da neulich mit einem Kumpel einen Zigarettenautomaten geknackt habe. Nein, all das geht niemand etwas an. Nach außen spiele ich den sympathischen Jungen, doch was in meinem Leben hinter den Kulissen läuft, bekommt keiner mit. Oder doch? Einem macht keiner von uns etwas vor. Bei einem ist alles Versteckspiel umsonst. Einer stöbert uns auch im geheimsten Schlupfwinkel, Entschuldigung, auf. Das ist der lebendige Gott. Gott läuft hinter uns her und spürt uns auf. Das ist das Erstaunlichste, was uns die ganze Bibel von Gott berichtet. Obwohl wir Menschen immer wieder Gottes Gebote übertreten, ihm die kalte Schulter zeigen, ihn wie einen ausgedienten Regenschirm stehen lassen, kommt Gott nicht von uns los. Man stelle sich das nur einmal konkret vor. Gott läuft uns Menschen nach, so wie ein enttäuschter Liebhaber, der oft von seiner Geliebten betrogen wurde und es dennoch nicht übers Herz bringt, sie mit Schimpf und Schande davonzujagen. Wir könnten es noch verstehen, wenn Gott den Menschen nachlaufen würde, um sie als seine Schuldner zur Rechenschaft zu ziehen und sie seinen Zorn erfahren zu lassen. Aber nicht einmal das ist sein treibendes Motiv. Es ist seine Liebe, es ist sein Erbarmen mit uns heruntergekommenen, abtrünnigen Geschöpfen. Ich staune manchmal, welche Geduld Gott mit mir hat. Zwar bleibt uns nicht erspart, dass wir von Gott für unsere Schuld zur Rechenschaft gezogen werden und die Heimlichkeiten unseres Lebens ans Licht kommen. Aber die Strafe, die damals Adam und Eva tragen mussten, ist nicht sein letztes Wort. Johannes Busch, das ist übrigens der Bruder von Wilhelm Busch, der hat einmal gesagt, Zitat, das ist die Mitte der Weltgeschichte, dass Gott diese Welt nicht losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. Unser Gott thront nicht erhaben und gleichmütig wie ein Buddha auf seinem Weltenthron. Unser Gott ist ein laufender Gott. Er hat seinen Thron verlassen und ist gelaufen und gelaufen wie einer, der um sein Leben läuft, immer tiefer herunter, bis er in Jesus auf diese Erde kam. Zitat Ende. Gott ist in Jesus auch heute noch auf der Suche nach uns. Er streckt seine Arme nach uns aus. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und so wie der Hirte die 99 Schafe zurücklässt und dem einen verlorenen Schaf nachgeht, das sich im Dickicht verheddert hat. So sucht Jesus auch heute Menschen, die sich in Schuld und Sünde verstrickt haben und untergetaucht sind. Keiner muss mehr vor Gott weglaufen. Seit Jesus sich für uns am Kreuz von Golgatha hinrichten ließ, ist alles Versteckspielen und Weglaufen vor Gott überflüssig und überholt. Wer jetzt noch seine Schuld vor Gott verheimlicht, abstreitet oder auf andere abwälzen will, der hat es letztendlich noch gar nicht begriffen, dass Jesus durch sein Blut die Versöhnung mit dem allmächtigen Gott bewirkt hat. Darum lädt Gott uns auch heute ein: Lauf doch bitte nicht länger weg vor mir. Es hat ja doch keinen Zweck. Einmal werde ich dich einholen. Begreif doch endlich, ich will Gemeinschaft mit dir haben, damit dein Leben gelingt. Ich will dir nichts Böses, ich will dich nur beschenken. Also, du musst dich nicht länger verstecken. Was kann ich tun? Renn ins Licht und nimm Vergebung an. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es: Wenn wir im Licht leben, dann sind wir miteinander verbunden und das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Schuld. Wenn ich versagt habe, dann sollte ich mich nicht in die Höhle verkriechen, sondern mich Gott und anderen so zeigen, wie ich bin. Nie mehr müsst ihr euch schämen. Du musst dich nicht länger verstecken. Ich habe es in Anführungsstriche gemacht. Das 11. Gebot: Vergleiche dich nicht mit anderen. Das ist sowieso ein Fehler, den wir immer wieder machen. Im Psalm 139, Vers 14 heißt es: Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Jeder, auch du, bist ein Original. Dich gibt's nicht nochmal. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Gott hat dir das gegeben, was du brauchst. Lass andere wissen, dass du sie annimmst und wertschätzt. 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es: Vor allem habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn Liebe deckt viele Sünden und viele Schamgefühle zu. Glaube an Gottes Zukunft für dein Leben. Der Petrus hat das erlebt. In Lukas 5, Vers 8 sagt Petrus zu Jesus: Geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und zwei Verse weiter sagt Jesus zu Petrus: Habe keine Angst. Ich habe einen Plan für dein Leben. Du wirst viele Menschen für mich gewinnen. Ich möchte diesen zweiten Teil abschließen mit einem Vers aus Sprüche 28, 13 und 14. Wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Wohl dem, der Gott fürchtet und ehrt, doch ins Unglück stürzt, wer sich ihm verschließt. So was steht in der Bibel, in den Sprüchen. Ja, und das dritte der ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen, Schwarzer Peter. Die Spielkarten, die aus Zweierpaaren bestehen, werden ausgeteilt. Einer der Spieler hat einen Schornsteinfeger, den Schwarzen Peter. Den gibt's nur einmal. Und nun muss einer nach dem anderen von seinem Nachbarn eine Karte ziehen. Hat er ein Paar, darf er es ablegen. Zieht er den Schwarzen Peter, hat er Pech gehabt und muss nun schauen, dass er ihn bald wieder losbekommt. Und wenn man das überträgt, dieses Spiel wird auch unter Geschwistern gespielt, von klein auf bis hin zu Erbteilungen. Es wird in jungen Jahren gespielt, in Schulzimmern, auf Pausenplätzen, in Turnhallen. Es wird von Erwachsenen weitergespielt, auf Baustellen, in Büros und Verwaltungen, in Fabrikhallen, Gerichtssälen, in Vereinen und Kirchen, überall. Wo Menschen zusammen sind, wird dieses Spiel Schwarzer Peter gespielt. Schwarzer Peter zu dritt oder sogar zu viert. Adam wird von Gott gefragt, hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Anstatt auf diese Frage zu antworten, gibt Adam den schwarzen Peter weiter und schiebt die Schuld auf Eva. Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Eva wird gefragt und reicht der Schlange den schwarzen Peter. Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Und am Ende steht doch im Raum, dass eigentlich Gott den schwarzen Peter verdient hat. Ist er nicht letztendlich an allem schuld? Es ist interessant, immer sind die anderen schuld, niemals ich. Wir sind doch perfekt darin, die eigene Schuld auf andere abzuschieben. Nicht ich, sondern mein Mann, meine Frau, die Eltern, die in der Erziehung versagt haben, der ungute Chef, die böse Nachbarin, meine Veranlagung, mein Charakter, die Verhältnisse, die widrigen Umstände, die schlechte Umsatzlage. Wir doch nicht, aber die Politiker, die Arbeitgeber, die Gewerkschaften, die Interessenverbände. Wir bringen es geradezu zu Meisterleistungen, wenn es darum geht, den schwarzen Peter einem anderen zuzuschieben. Am Ende sind es die Gene, die mir mitgegeben wurden. Ist es die Art, mit der ich gemacht worden bin? Die Auswirkungen der Schuld sind groß. Das ganze Leben, die ganze Schöpfung leidet unter der Schuld des Menschen. Schmerzen bei der Geburt, Dornen und Disteln auf dem Weg, der Winzer, dessen Trauben von Schädlingen bedroht werden, der Lehrer, der mit seiner Klasse zu kämpfen hat und der Schüler, der den Unterrichtsstoff nicht mehr in seinen Schädel reinkriegt. Die Mutter, die bei 3 schreienden Kindern die Nerven verliert, der überlastete Arzt, der von einem Patienten zum anderen hetzt und der Akkordarbeiter am Fließband, der Tag für Tag denselben Handgriff macht. Wir spüren etwas von dem Fluch, auch wenn es uns gelungen ist, Dornen und Disteln auszurotten, die Geburten schmerzfrei zu gestalten und ungezählte Lebenserleichterungen zu erfinden. Gott fragt uns nicht, damit wir uns gegenseitig beschuldigen, sondern damit wir uns entschuldigen. Gott ruft uns aber nicht zum Ausweichen, sondern zum Standhalten, nicht zum Abwälzen auf andere, sondern zum Auspacken der eigenen Schuld. Wie Gott mir, so ich dir. Weil Gott uns vergeben hat, können wir auch vergeben, so wie Paulus sagt in Epheser 4, Vers 32, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott zeigt den Ausweg. Er macht deutlich, warum wir die alten Spiele wie Mogeln verstecken und schwarzer Peter nicht mehr miteinander treiben müssen. Er sagt zur Schlange, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gleich hier und kurz nach der Katastrophe des Sündenfalls leuchtet schon der Neubeginn der Erlösung auf. Es wird angekündigt, wie Sünde überwunden wird. Gott spricht vom Schlangenkämpfer und vom Schlangentreter, der kommen wird. Jesus hat bei der Versuchung in der Wüste dem Teufel widerstanden. Er hat in seinem Leiden am Kreuz dem Teufel den Kopf zertreten. Der Teufel konnte ihm, unserem Herrn Jesus, keine einzige Sünde nachsagen. Darum musste Jesus den Tod als Preis für die Sünde auch nicht bezahlen. Er konnte mit seinem Tod die ganze Menschheit erlösen. Jesus ist vom Tod auferstanden. Wer sich auf ihn beruft, wird seine Sünde los. Wer sich an ihn hängt, wird leben. Paulus sagt in Römer 5, Vers 18, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. So, jetzt ein Teil zum Nachdenken, zum Vertiefen. Ich habe diese Sachen hier auf einen Beipackzettel. Ihr kennt das, ne? Wenn ihr ein Medikament nehmt, dann habt ihr auch so einen Beipackzettel. Das ist der Beipackzettel zu der Predigt. Da stehen jetzt verstärkt die Sachen drauf, die an diesem Punkt Vertiefung und zum Nachdenken liegt. Ich habe diese Exemplare da vorne schon hingelegt, auf diesen runden Tisch. Könnt ihr euch mitnehmen, vor allen Dingen für diejenigen, die kein Internet haben. Denn die Präsentation wird ja ins Internet gestellt, da könnt ihr es nochmal nachschauen. Ich habe 20 Exemplare, also solange was da ist, könnt ihr euch gerne bedienen. Also, du brauchst auch jetzt nicht mitschreiben, du kannst das einfach auf dich wirken lassen und einfach in dich reinfragen, was du da jetzt für einen Bezug zu hast. Überlegt, auf welche Lebensfragen dieser Text 1. Mose 3 eine Antwort gibt. Woher kommt Scham? Warum leben wir von Gott getrennt? Woher kommt das Misstrauen und die Scham Gott gegenüber? Warum leben wir mit Tod, Schuld und in gottlosem Umfeld? Fragen, die der Text an uns persönlich stellt. Hast du den Eindruck, dass Gott dir etwas vorenthalten möchte oder dir etwas nicht gönnt? Was löst bei dir Scham aus? Hast du schon eigene Schuld auf andere geschoben? Stört etwas deine Nähe zu Gott? Versteckst du dich oder bestimmte Seiten vor dir? Vor Gott? Was tust du, wenn du Fehler machst, schuldig wirst oder versagst? Hilfen für Entscheidungen. Eva hat sich falsch entschieden. Das benennt sie deutlich. Die Schlange betrog mich. Welche hilfreichen Fragen gibt es, die uns helfen, damit wir nicht in dieselbe Falle laufen? Wie können wir mit Gottes Hilfe gegen die Schlangen in unserem Leben und das, was uns vor Gott wegbringen will, angehen? Dazu helfen zwei Fragen. Ist das, was ich tue oder vorhabe zu tun, liebevoll? Macht das, was ich tue, mein Leben und das Leben anderer lebendiger, heller, fröhlicher? Überlege, welche Entscheidungen du in der nächsten Zeit zu treffen hast und berücksichtige dabei die genannten Fragen. Welche Kontakte möchtest du pflegen? Welche beruflichen Entscheidungen musst du treffen? Wofür investierst du dich, deine Zeit und deine Ressourcen? Ja, und jetzt geht's noch einen Schritt weiter. Einige gepfefferte Antworten an unsere persönlichen Schlangen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder seine ganz individuellen persönlichen Schlangen hat. Auch die sind auf dem Beipackzettel und in der Präsi dann im Internet nochmal nachzulesen. Auch das, lass das auf dich wirken mit der Frage, welcher Text spricht dich am meisten an, wirkt auf dich am stärksten oder welcher Text trifft am besten auf dich zu? Hör mal, du negativer Gedanke. Ich will dich aus meinen Gedanken vertreiben. Lass mich in Ruhe. Du bist hinterlistig und gemein. Du bringst Hass hervor und bestimmt keine Liebe. Du negativer Gedanke, du ziehst mich nur runter. Ich gebe dich ab an Jesus. Ich will dich nicht mehr haben. Hör mal, du blöde Eifersucht. Du bist das Gegenteil von Vertrauen. Du machst mir das Leben mit meinem Partner so schwer. Geh weg. Hör mal, du Geiz in mir. Du klammerst dich an Geld und Sachen. Dabei sind Menschen viel wichtiger. Du machst mein Leben kleiner und enger. Sieh zu, dass du wegkommst. Hör mal, du Egoist in mir, wenn ich mich weiter nur um mich drehe, bin ich bald alle meine Freunde los. Also du Egoist, mach dich vom Acker. Hör mal, du Sucht, die mich gefangen hält. Du hast mich lange genug gequält. Jetzt muss auch schon meine Familie unter dir leiden. Ich will, dass das aufhört. Ich werde mit Gottes Hilfe gegen dich angehen. Ich werde mir Hilfe holen und mit anderen zusammen gegen dich kämpfen. Hör mal, du angestauter Hass. Du bist weder liebevoll, noch bringst du etwas Gutes hervor. Weg mit dir. Hör zu, du blöde Angst, ich schmeiße dich raus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hör mal, du nachtragendes Gehirn, ich habe keine Lust darauf, anderen ihre Fehler hinterher zu schleppen. Sollen sie selber selbst tragen, ich lasse los und bin frei zu vergeben. Hör mal, du blöder Fernseher, blöder Computer. Du raubst mir so viel Lebenszeit, Zeit für Gott, für andere und für mich. Ich schalte dich jetzt aus. Hör mal, du geliebter Mensch, du forderst mich so sehr heraus. Ich weiß, du brauchst mich und doch bleibt Gott der Mittelpunkt in meinem Leben. Du wirst diesen Platz bei mir niemals einnehmen. Hör mal, du tolles Hobby, ich hab dich gern in meinem Leben, aber du bist zu wichtig geworden. Ich werde meine Zeit auch wieder mit anderen Dingen füllen. Hör mal, du fiese Krankheit. Du bist so groß und wichtig geworden. Ich will jedoch meine Gedanken ums Leben kreisen lassen. Hör auf, so viel Raum einzunehmen. Ich werde trotz Krankheit leben. Hör mal, du überempfindliches Gemüt, du machst aus jeder Mücke einen Elefanten. Du hinterfragst alles und jeden, jedes Wort legst du auf die Goldwaage. Hör auf damit. Ich will lieber positiv über andere denken, als überempfindlich reagieren. Oder wie Eva, hör zu, du Angst, ich könnte es verpassen. Ich gehöre zu Gott und mit ihm werde ich das erfüllteste Leben haben, das es nur gibt. Nicht wir sind ja die Gottsucher, Gott sucht uns Menschen. Gott fragt mich, Mensch, wo bist du? Ich darf sagen, wie es schon viele vor mir getan haben, hier bin ich, Herr. Ich durchschaue die Mogeleien des Teufels, weil ich mich an der Wahrheit von Gottes Wort orientiere. Ich verstecke mich nicht mehr vor dir. Ich will dir begegnen und die Gemeinschaft mit dir suchen. Ich schiebe die Schuld nicht mehr als schwarzen Peter auf andere, sondern bekenne meine Schuld vor dir. Ich will anderen vergeben, so wie du Gott mir vergeben hast. Ich lasse diese Folie mal noch stehen und ich möchte bitten, dass wir eine Minute einfach mal in der Stille das nochmal sacken lassen. Vielleicht auch mit unserem Herrn in der Stille über das ein oder andere, was uns wichtig geworden ist, ins Gespräch kommen. Und ich würde dann zum Schluss ein Amen noch sagen.